Wir hatten ja 2023 mit diesen Sendschreiben da angefangen und hatten uns gewünscht, dass wir sowas wie ein Sendschreiben von Jesus auch für uns selber bekommen. Seitdem sind wir in so einem Prozess drin mit Foren, wo wir über unseren Glauben sprechen und gemeinsam reflektieren. Und es ist irgendwie so dieses Gefühl entstanden, wir wollen Jesus ähnlicher werden und wir üben das jetzt. Und wir machen das logischerweise einfach dadurch, dass wir das Verhalten, das er gezeigt hat, auch einüben. Deswegen hatten wir jetzt auch die Predigtreihe über den Sabbat, weil Jesus den Sabbat gehalten hat, wollen wir das auch machen. Und heute soll es dann ums Gebet gehen. Das ist nicht das einzige Mal, es geht noch einige Male weiter zum Thema Gebet. Also wir säen jetzt etwas, indem wir uns über verschiedene Dinge unterhalten und nachdenken, wie zum Beispiel Sabbat und jetzt Gebet. Und wir gucken mal, was wir am Ende ernten werden, indem wir auf Jesus Christus hören und gucken, wie sich das dann entwickelt, was er so mit uns macht. Also, wir wollen das Verhalten Jesu einüben. Jeder hat so ein bisschen wahrscheinlich seine und ihre Erfahrungen so mit dem Gebet. Der eine macht es regelmäßig, der andere hin und wieder, der eine ständig oder vielleicht hast du noch gar nicht angefangen und musst damit noch anfangen. Im Gebet pflegen wir unsere Beziehung zu Gott. Das hat Corinna ja gerade schon schön aufgearbeitet, so mit Beziehungen. Und bei dem Gebet ist es so ähnlich wie mit dem Sabbat. Wir müssen uns entscheiden, das zu tun und Raum dafür schaffen und Zeit dafür schaffen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns entscheiden müssen, andere Dinge nicht zu tun, weil wir eben uns diesen Raum und diese Zeit schaffen. Jesus selbst zog sich zurück, um zu beten. Der betete auch öffentlich und er brachte es auch seinen Jüngern bei. Das haben wir gerade gesungen, das Vaterunser. Auch wir können uns zurückziehen, um in Beziehung zu Gott zu treten, mit ihm alleine zu sein. Wir können auch in der Öffentlichkeit beten, so wie wir das hier im Gottesdienst zum Beispiel machen. Wir können es anderen vormachen, um ihnen ein Beispiel zu geben, wie wir unsere Gottesbeziehung pflegen. So, wie pflegt ihr denn eure alltäglichen Beziehungen? Das ist ja für jeden so ein bisschen anders. Familie, Freundeskreis, Beruf. Sind die Kinder schon aus dem Haus oder sind schon noch da? Bist du mitten im Berufsleben oder in Rente? Es hat so jeder seinen eigenen Wochenrhythmus. Auch so innerhalb einer Familie hat jeder seinen eigenen Wochenrhythmus. Gibt es bei euch in der Familie so eine gewisse Zeit, wo ihr euch zusammensetzt, um miteinander Dinge zu beraten, Zeit zu verbringen, zu spielen oder wichtige Dinge zu beraten? Bei mir in der Familie, meine Eltern, als die das Haus gebaut hatten, da haben sie bewusst einen großen Esszimmertisch mitten ins Haus gestellt, weil sie gesagt haben, das ist der Ort, wo wir zusammenkommen und wo für die Familie wichtige Entscheidungen gefällt werden. Es war dann bei uns meistens samstags mittags. Es gab entweder Linsensuppe oder Erbsensuppe oder Kartoffelpüree mit Bratwurst und Sauerkraut. Also Ruhrpott, ne? Aber das war so der Ort, dieser Esszimmertisch, das war so der Ort, an dem unsere Eltern uns zusammenriefen, wenn es was zu beraten gab. Und mein Vater sagte dann immer, wir müssen einen Tamtam machen. Kennt er das? Es gibt so gewisse indigene Völker, bei denen ist das Tamtam, da trommelt man das Dorf zusammen. Das ist dann so ein Begriff. Von daher, mein Vater fand das immer ganz lustig, sagte, wir müssen einen Tamtam machen. Das heißt, wir müssen zusammensitzen, um miteinander zu beraten. Und dann erzählten meine Eltern, worum es ging, oder auch meine Schwester und ich hatten was zu erzählen, und dann haben wir beraten, so lange, bis wir eine Lösung hatten, und mein Vater hat das dann immer aufgeschrieben, damit wir nicht vergessen, worauf wir uns geeinigt haben und im Zweifelsfalle nachgucken können, falls wir uns darüber streiten. Das fand ich ganz praktisch. Das erste Treffen, das ich so richtig erinnern kann, muss so 1978 gewesen sein. Da war ich 11 Jahre alt und meine Eltern erzählten, dass sie ein Haus bauen wollten. Und kann mich noch genau daran erinnern. Ich guckte in den Garten raus und es war Herbst und ich habe mich gefragt, was mache ich dann mit meinem besten Freund, wenn wir umziehen müssen? Da war ich 11 Jahre alt, aber das war dann eben eine Entscheidung, die haben wir als Familie getroffen und haben nach Lösungen gesucht. So, solche Treffen könnt ihr euch vorstellen, das wird bei euch nicht anders sein, das hat verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite natürlich Informationsaustausch, man kriegt Informationen. Dann natürlich das Zuhören, das Mitdenken und Mitüberlegen. Man muss sich eine Meinung bilden, man wird danach gefragt und man muss diese Meinung ausdrücken. Man muss eigene Ideen einbringen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, das war alles durchzogen von Gefühlen. Also ich habe eine große Schwester. Ihr könnt euch denken, dass wir immer total friedlich miteinander umgegangen sind und uns nie gestritten haben. Aber da waren eben auch positive Gefühle, so dieses Gefühl, wir gehören zusammen, wir sind gemeinsam unterwegs, wir haben unsere Eltern lieb, unsere Eltern haben uns lieb und wir kommen miteinander klar. Also so alle Gefühlslagen, die in der Familie da sind, die waren auch an diesem Tisch gegenwärtig, wenn wir miteinander gesprochen haben. Das ist so mein Bild für Zusammenkommen, einen Ort finden, eine Zeit haben, um mit Gott zu sprechen. So ein Zeit und ein Ort sich zu schaffen, wo wirklich was Wichtiges passiert. Denk dir mal so ein paar Fragen zur Selbstreflexion für dich. Welche Emotionen löst bei dir das Wort Gebet aus? Ist das positiv? Ist das neutral? Hast du vielleicht Schuldgefühle, weil das irgendwie nicht hinhaut? Was ist für dich das größte Problem beim Gebet? Vielleicht zu wenig Zeit? Viel zu viel Ablenkung, weil du dich gar nicht drauf konzentrieren kannst? Oder Zweifel? Mein Gebet reicht nur bis zur Decke. Ist Gott überhaupt da? Hört er überhaupt zu? Spürst du vielleicht eine Einladung Gottes, tiefer ins Gebet zu gehen, ihm näher zu kommen, diese Gemeinschaft zu haben? Ich bin ja gut frei evangelisch aufgewachsen und damit war es wichtig, dass ich morgens nach dem Aufwachen und vor dem Frühstück stille Zeit halte. Wer kennt das alles? Die meisten so in meinem Alter und älter. Stille Zeit ist ganz wichtig, nicht wahr? Das war in den 70er Jahren die Trainingseinheit für die Frommen. Stille Zeit bedeutet die Bibel lesen. Und zwar am besten nach einem fortlaufenden Plan, die Bibel lesen, also Informationen bekommen, wie bei den Eltern am Mittagstisch, am Esstisch, Informationen bekommen, dann darüber nachdenken und sich eine Meinung bilden über den Bibeltext, dann Ideen formulieren und mit Gott im Gebet darüber sprechen über diesen Bibeltext. Das ist also im Grunde genau dieselben Einheiten und Ebenen, die auch in meiner Familie am Mittagstisch da waren. Und dann kommt natürlich das Gebet, Fürbitte für Freunde und Dank, ganz viel Dank. Das gehört natürlich zur stillen Zeit mit dazu. So, das heißt, da ist auch ein Tamtam mit Gott, ein Treffen mit Gott, mit all diesen Ebenen, die auch in Beziehung zu Menschen da sind. Nun hatte ich aber ein Problem. Das gibt sich mit dem Alter so langsam, aber damals war das wirklich eklatant. Mein Gehirn funktioniert etwa erst ab 8 Uhr. Und davor reicht es nur, um den Weg zur Toilette zu finden, aber das immerhin. Also hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nach dem Aufwachen nicht verstanden habe, was ich da in der Bibel gelesen habe. Ich habe zwar die Wörter gelesen, ich habe aber nicht verstanden, was da stand. Und ich hatte auch überhaupt keine Idee, was das bedeuten könnte und was ich jetzt da zu beten hatte. Mir fielen einfach keine Gebete ein und deswegen hatte ich immer ein schlechtes Gewissen. So, und dann im Kindergottesdienst, also damals hieß das Sonntagsschule, im Kindergottesdienst in den 1970er Jahren haben wir folgendes Lied gesungen, das kennt viele von euch auch. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ich hatte das Problem, dass ich noch nicht lesen kann. Und ich hatte Sorge, dass ich nie so groß werde wie mein Papi, weil ich die Bibel nicht lesen kann. Es hat also immer irgendwas mit schlechtem Gewissen zu tun gehabt, Bibel lesen und beten, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Aber dieses schlechte Gewissen, das hat sich bei mir erst 25 Jahre nach diesen ganzen Kindheitsereignissen erledigt. Dazwischen lag seit meiner frühen Jugend jede Menge Bibelarbeiten, die ich in der Jugend gehalten habe. Ich habe Kurzpredigten schon als Jugendlicher gehalten. Ich habe natürlich öffentlich im Gottesdienst gebetet. Dann kam das Theologiestudium und dann 3 Jahre als Pastor. Und dann war es 2001 und ich saß an meinem Schreibtisch in meiner ersten Gemeinde, circa 8 Uhr. Vor mir die Bibel und die Liste mit den Gebetsanliegen. Und wie üblich hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mich noch nicht richtig konzentrieren konnte. Der Kaffee hatte noch nicht gewirkt. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass Jesus rechts neben mir steht. Und er guckt mich so ganz freundlich, aber auch so ein bisschen genervt an, die Daumen so im Gürtel und sagt, Junge, jetzt mach mal erst die Arbeit, die ich dir gegeben habe, wir reden später. Da war ich so ein bisschen irritiert. Ich dachte, ich muss doch als guter Jesus-Nachfolger vor der Arbeit meine stille Zeit machen, um meine Beziehung zu Jesus aufzuwärmen, damit mein Arbeitsleben als Pastor natürlich auch von meiner Beziehung zu Jesus geprägt ist. Und ich muss doch als Jungpastor noch aufpassen, dass ich wirklich auch Frömmigkeitsübungen mache und zeigen kann, wie fromm ich bin. Und nun sagt Jesus, dass ich die stille Zeit später machen soll. Das passte irgendwie nicht so in meine Erwartung, war unerhört, aber irgendwie in dem Moment auch erleichternd. So, und dann sagte, das nächste war, dass das Telefon ging und jemand anrief und den Termin für nachmittags absagte. Und dann habe ich nachmittags bei einer Tasse Kaffee schön Bibel gelesen und mit Jesus über alles Mögliche geplaudert, 1,5 Stunden lang. Das war richtig gut und das schlechte Gewissen war weg. Seitdem treffen wir uns regelmäßig. Ich weiß, dass Jesus auch der Herr über meinen Terminkalender ist. Der sorgt schon dafür, dass er gesehen und gehört wird bei mir. Und ich muss immer so ein bisschen darauf achten, dass ich ihm natürlich zuhöre und meine Antennen zu ihm ausrichte und auch in meinen Kalender gucken, dass das geplant und passt. Aber in Wirklichkeit muss ich es nicht mehr in den Kalender schreiben. Weil, ist so. Nun denkt ihr vielleicht, naja, der Pastor ist ja auch Profiform. Der wird ja dafür bezahlt, dass er den ganzen Tag betet, nicht wahr? Aber ich kann mich den ganzen Tag mit Bibellesen, Theologie und Seelsorge auseinandersetzen und beschäftigen und nicht eine Minute ein Wort mit Jesus wechseln. Wenn ich in der Bibel lese, dann muss ich aufpassen, dass ich die Bibel nicht für andere lese. So, was ist jetzt da wichtig fürs Gemeindeleben? Oder was kann ich jetzt als seelsorglichen Moment für jemanden anderes daraus lesen? Sondern ich muss aufpassen, dass ich die Bibel für mich selber lese und meine Beziehung zu Jesus und zu Gott da im Mittelpunkt steht, damit ich diese stille Zeit, also diesen Ort und diese Zeit mit Gott tatsächlich habe und das nicht immer nur für andere ist. Das heißt, ihr merkt auch, euer Pastor hat ein Problem mit der Beziehungspflege zu Jesus, das geht euch nicht alleine so. Ist vielleicht bei euch anders gelagert, aber es ist überall so, dass man Zeit und Raum und Ort bestimmen muss. Interessanterweise, ich habe mal in meinem pastoral-professionellen Bibelprogramm das Schlagwort Jesus zieht sich zum Beten zurück eingegeben und siehe da, es spuckt gleich 12 Bibelstellen aus, wo das in den Evangelien erwähnt wird, dass Jesus sich zurückzieht. Mir ist nie klar gewesen, dass das so oft da steht. Offensichtlich hat Jesus sich regelmäßig zurückgezogen in verschiedenen Situationen, morgens, mittags, abends oder wann auch immer, um zu beten. Lukas berichtet an einer Stelle, einmal hatte Jesus sich zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, sag uns, wie wir beten sollen. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Und dann bringt Jesus ihnen das Vaterunser bei. Die Jünger werden wohl gemerkt haben, dass Jesus eine besondere Beziehung zum Vater im Himmel hatte und das in seiner Gebetsstille abseits von ihnen wohl gepflegt und geübt hatte. Und vermutlich hatten sie deswegen auch Sehnsucht danach, das ähnlich zu machen, um diese Beziehung zum Vater im Himmel, zu ihrem heiligen Gott zu bekommen. Interessant ist doch, Jesus hat Wunder getan und Dämonen ausgetrieben, aber seine Jünger haben ihn nicht gefragt, ihnen das beizubringen. Aber beten beizubringen, das haben sie ihn sehr wohl gefragt, weil sie diese Beziehung zum Vater im Himmel haben wollten, gehe ich von aus. Gucken wir uns mal ein paar Aussagen aus dem Vaterunser an. Also das Spannendste ist ja schon gleich am Anfang. Jesus sagt, wir sollen Gott Vater nennen. In Jesu Muttersprache Aramäisch benutzte Jesus das Wort Abba. Das ist jetzt nicht diese Popgruppe aus dem letzten Jahrtausend, sondern das heißt auf Aramäisch Papi. Jedes Kind auf der ganzen Welt lernt zuerst zwei Wörter. Das erste ist Mami und das zweite ist Papi, vermutlich. Auf Aramäisch Mutti oder Mami heißt Anne und Papi auf Aramäisch heißt Abba. Das heißt, Jesus lehrt uns, dass wir den allmächtigen Gott im Himmel Papi nennen sollen. Es steht da im Vaterunser. Wenn wir das Vaterunser beten, wäre eigentlich die richtige Übersetzung zu sagen Papi unser. Tatsächlich. Der Apostel Paulus greift das im Römerbrief auch auf und schreibt, ihr habt den Geist, also den Heiligen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Darum könnt ihr rufen, Abba, lieber Vater, übersetzt Luther. In Wirklichkeit muss das heißen, Abba, Papi. So können wir unseren Vater im Himmel nennen. In dem Psalm und in den Propheten wird ganz oft erwähnt, dass Gott wie ein Vater ist. Und das Volk Israel in der Wüste auf dem Weg aus Ägypten, da verspricht Gott dem Volk, es zu tragen wie ein liebevoller Vater. Da klingt der Papi schon durch. Dann, Gott stellt sich Mose als Yahweh vor. Das übersetzen wir meist mit Ich bin, Doppelpunkt, der Ich bin. Ich bin der Ich bin. Man könnte auch sagen, ich bin die Existenz, ich bin das Sein, ich bin das Wesen überhaupt. Wenn aber die alten Hebräer jetzt sagen, ich bin, dann fragt sofort jemand, wofür? Die fragen nicht, ich bin was, sondern die fragen, wofür bist du? So, wenn also jemand sagt, ich bin, dann muss sofort die Antwort kommen, wofür man ist. Wenn Yahweh, wenn Gott also von sich sagt, ich bin, kommt sofort die Frage, wofür? Und dann schickt Gott den Mose los, Israel zu retten und sagt ihm, ich bin bei dir, wohin du auch gehst, ich bin bei dir und begleite dich, ich kümmere mich darum, dass das läuft. Ich stelle dir noch Leute zur Seite und so weiter und so fort. Das heißt, Yahweh bedeutet, ich bin für euch, ich bin für dich, ich bin bei dir. Ein Patriarch würde sagen, du musst für mich sein. Sonst verstoße ich dich, das kostet dich das Leben. Unser Papi im Himmel sagt, ich bin dein Papi, ich bin für dich, darum rette ich dich. Das heißt, unser Vater im Himmel ist kein Patriarch. Also vielleicht, wer das Alte Testament immer unter der Prämisse gelesen hat, dass dann Patriarchat ist, Gott durchbricht das an ganz vielen Stellen, dieses Patriarchat. Das müsst ihr mal vielleicht unter dem Aspekt nochmal neu lesen. Gott unterbricht das Gedankengut vom Patriarchat an vielen Stellen. Der dreieinige Gott, der ist Beziehung, ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist, der ist selbst Beziehung und der will dich und mich in dieser Beziehung drin haben. Das ist was anderes als Patriarchat. Dann natürlich beten wir sollen den Namen Gottes heiligen. Und wir hatten das mit dem Heiligen schon mal hier bei dem Abendmahlsgeschirr. Heiligen bedeutet etwas herausnehmen aus dem Alltagsgebrauch und es für das Heilige, für Gott benutzen. Und wenn wir nun den Namen Gottes heiligen, dann nehmen wir ihn aus dem alltäglichen profanen Gebrauch heraus. Und dann werden wir nicht in irgendeiner Verkehrssituation sagen, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das werden wir nicht tun. Oder ach Herr je. Das ist ja die Abkürzung von ach Herr Jesus. Ist euch das klar, dass das ein Gebetsruf ist? Das sagt man nicht als Christ, weil man den Namen Gottes heiligt. Also wir benutzen, Entschuldigung, die Anrufung Gottes benutzen wir manchmal wirklich für jeden Scheiß. Ihr vielleicht nicht so, aber achtet mal drauf, das sollten wir tunlichst unterlassen. Denn Gott sagt auch in den 10 Geboten, dass niemand ungestraft bleibt, der seinen Namen missbraucht. Das heißt, wenn wir im Vaterunser beten, dein Name werde geheiligt, dann sollten wir uns sehr gut überlegen, was das für unseren Alltag bedeutet. Es geht darum, dass Gottes Wille geschieht, so beten wir das im Vater Unser. Es geht darum, dass sein Wille geschieht und nicht unserer. Wir haben ja schon immer so unsere Idee, was unser Wille ist. Und wenn wir beten, dass sein Wille geschieht, dann wissen wir immer schon, was wir von ihm erwarten, nicht wahr? Was sein Wille zu sein hat. Bitte, wir wissen es nicht. Das hat was mit Gottvertrauen zu tun, Gott wirklich seinen Willen zu lassen und ihm nicht zu sagen, was er tun soll. Wir beten, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Er ist der Heilige. So redet man mit Gott. Ob wir beten oder nicht, macht übrigens schon einen ziemlichen Unterschied. Das hat nämlich Auswirkungen hier und jetzt, ob wir beten oder nicht. Das wird in Offenbarung 8 sehr deutlich. Da ist so eine Szene, da ist der Thronsaal Gottes, Gott sitzt auf seinem Thron, die Engel sind da, diese Wesen sind da, die Ältesten fallen regelmäßig vor ihm nieder und beten ihn an. Und dann ist da ein goldener Altar, auf dem für Gott geopfert wird, da ist also ein Gottesdienst im Gang. Und dann steht, ein Engel hatte eine goldene Räucherpfanne, er sollte die Gebete der Heiligen zusammen mit Weihrauch als Räucheropfer darbringen. Das tat er auf dem Altar vor Gott. Und dann nahm der Engel die Räucherpfanne mit dem Weihrauch und den Gebeten und erfüllte sie mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Und da hörte man Donner und Grollen, es blitzte und die Erde bebte. Traditionell sind ja Donner, Blitz und Erdbeben Symbole für die Gegenwart Gottes in der Welt. Das müssen wir uns mal klar machen. Hier werden jetzt die Gebete derjenigen, die zu Christus gehören, auf die Erde geworfen und sofort passiert die Gegenwart Gottes auf der Erde. Das macht also schon einen Unterschied, ob wir beten und uns in den Thronsaal Gottes, unseres Papis, begeben und mit ihm reden oder nicht. Durch unsere Gebete geschieht Gegenwart Gottes auf dieser Welt. Anders kann man das nicht deuten. Das heißt, ihr merkt, es ist wichtig, dass wir regelmäßig in den Thronsaal Gottes unseres Papis gehen und auf ihn hören und mit ihm sprechen. Aber bitte, wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass Gott heilig ist. Gott ist heilig. Er ist Papi, weil er es will. Wir machen ihn nicht zum Papi oder zu dem Kuscheloper oder so. Ja, wir haben ihn nicht im Griff, sondern er hat uns im Griff. Er will unser Papi sein, deswegen ist er es. Wir können uns nicht irgendwie ein Bild von Gott machen und ihn zu einem Kuschelbären machen. Also es ist schon ein Unterschied zwischen Gottes Liebe, die er uns gibt, und unserem blöden menschlichen Versuch, uns einen Kuschelbären zu machen, der nach unserem Willen handelt. Gottes Wille geschehe. Er ist derjenige, der regiert. Er ist derjenige, der herrscht. Und er ist derjenige, der uns in der Hand hat. Wir sind in Gottes liebevollen Armen wie Säuglinge, die geliebt, gekuschelt und gepampert werden. Aber so ein Säugling, der kann sich seinen Vater nicht aussuchen. Und in so einer Situation sind wir Gott gegenüber. Wir treffen uns hier jeden Sonntagmorgen ab etwa 10 Uhr und betreten den Thronsaal Gottes. Und dieser Gottesdienst, der fängt nicht erst um 10.15 Uhr an, sondern schon dann, wenn ihr euch darauf vorbereitet, herzukommen. Manche tun das samstags abends, manche sonntags morgens. Dann fängt dieser Gottesdienst schon an, wenn ihr auf dem Weg seid in den Thronsaal Gottes. Und das hört auch nicht nach dem Amen, nach dem Segen hier auf, sondern wir sitzen ja dann noch zusammen und trinken zusammen Kaffee und Gott sitzt mit am Tisch, unser Papi. Das muss uns klar sein, dass der Gottesdienst irgendwie immer weitergeht. Also beim Kaffeetrinken nachher sind wir in der heiligen Gegenwart Gottes in seinem Thronsaal. Er sitzt mit am Tisch und redet mit. Und er ist jetzt hier. Amen.